Guten Morgen, liebe Studis. Hier ist die nächste Podcast-Folge. Thema ist diesmal Erzeugnis. Denn ich wurde darum gebeten, was zum Thema Erzeugnis zu sagen. Bevor ich das mache, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für all die Grüße und guten Wünsche zum Nikolaus, zur Adventszeit. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und es gab ein kleines Weihnachtsgedicht oder Adventsgedicht. Und das möchte ich gern vorlesen, weil ich das so schön fand. Wenn ich das richtig interpretiere, so von der Art der Formulierung und so und vom Rhythmus, dann glaube ich, dass das adaptiert ist nach oder an, jetzt muss ich überlegen, von James Krüss, glaube ich, die Weihnachtsmaus. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar sogar für die Gelehrten, denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten und so weiter. Als Kind mochte ich das sehr und habe das immer gerne aufgesagt. Und ich glaube, dass dieses kleine Algebra-Gedicht eine Version davon ist. Ich danke der Person, die das verfasst hat, ganz herzlich und lese das jetzt einmal kurz vor. Die Algebra ist unsichtbar, nicht jeder kann sie sehen. Es scheint, als sei der Mythos wahr, man müsste sie erst verstehen. Ich hielt Ausschau weit und breit, ich fragte, las, ich rang und rief, ich find sie schon zur Weihnachtszeit, es steht in meinem Weihnachtsbrief. Da wurde ein schöner zweiter Advent gewünscht, das gebe ich gerne weiter, ich wünsche Ihnen allen eine schöne Adventszeit. Und jetzt reden wir über Erzeugnisse. Ich habe überlegt, wie ich den Begriff nochmal besser oder anschaulicher für Sie fassen kann und habe dann gedacht, naja, manches geht mit einer Zeichnung besser, das ist im Podcast schwierig. Also schaue ich mir einfach nochmal mit Ihnen zusammen zwei Beispiele an und versuche anhand dieser Beispiele die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Begriff des Erzeugnisses nochmal zu verdeutlichen. Nämlich einmal die Sichtweise, die von der Definition herkommt, Durchschnitt über Teilräume, bla bla bla. Und dann gibt es noch die andere Sichtweise mit den Linearkombinationen. Und ich hoffe, dass wenn ich jetzt beides nochmal an einem Beispiel erläutere, dass Ihnen das dann beim Verständnis hilft. Gut, dann gucken wir uns zuerst ein Beispiel an in R hoch 3. Wir betrachten den R-Vektorraum R hoch 3, das heißt, wir betrachten alle Tupel mit drei Einträgen, die alle aus R kommen. Und die Menge M soll nur aus einem Vektor bestehen. Und dieser Vektor ist 1, 1, 1. Jetzt stellen wir uns einfach vor, dass wir die Teilräume von R hoch 3 unterscheiden. Der eine Teil der Teilräume ist der, wo der Vektor 1, 1, 1 nicht drin liegt. Und der andere Teil ist der, wo der Vektor 1, 1, 1 drin liegt. Und jetzt konzentrieren wir uns auf die Teilräume, bei denen der Vektor 1, 1, 1 drin liegt, denn das sind die, über die wir den Durchschnitt bilden müssen, um das Erzeugnis der Menge M zu bekommen. Nochmal, die Menge M besteht nur aus dem Vektor 1, 1, 1. Das heißt, wenn wir das Erzeugnis von M betrachten, dann ist es dasselbe, als wenn wir das Erzeugnis des Vektors 1, 1, 1 betrachten. Das heißt, wir müssen schneiden über alle Teilräume von R hoch 3, in denen der Vektor 1, 1, 1 drin liegt. Und jetzt nehmen wir uns mal einen solchen Teilraum her. Einen Teilraum von R hoch 3, wo der Vektor 1, 1, 1 drin liegt. Was für Informationen haben wir denn dann? Naja, es ist ein Teilraum. Das heißt, mit jedem Vektor, der da drin liegt, muss auch jedes skalare Vielfache dieses Vektors da drin liegen. Und es muss das additive Inverse drin liegen, zum Beispiel. Das heißt, was für Informationen gewinnen wir daraus? Wenn ein Teilraum von R hoch 3 den Vektor 1, 1, 1 enthält, dann müssen auch die Vektoren minus 1, minus 1, minus 1 da drin liegen, 0, 0, 0 sowieso, 2, 2, 2, 5, 5, 5, Wurzel 3, Wurzel 3, Wurzel 3, minus Pi, minus Pi, minus Pi, na, alles, was Sie sich so vorstellen können. Die drei Einträge müssen gleich sein und dann liegt der Vektor automatisch in jedem Teilraum, der den Vektor 1, 1, 1 enthält. Das heißt jetzt also, dass immer dann, wenn wir einen Teilraum von R hoch 3 sehen, in dem der Vektor 1, 1, 1 liegt, dass dann in diesem Teilraum auch all diese Vektoren, über die wir gerade besprochen haben, drin liegen müssen. Und als nächstes machen wir uns klar, dass die Menge dieser Vektoren selbst einen Teilraum bildet. Das ist nämlich einfach die Menge aller skalaren Vielfachen von 1, 1, 1. Wenn wir also jetzt den Durchschnitt über all diese Teilräume bilden, die den Vektor 1, 1, 1 enthalten, so wie wir das fürs Erzeugnis machen müssen, dann ist da der Teilraum, der aus allen skalaren Vielfachen von 1, 1, 1 besteht, mit dabei. Der kommt vor bei diesem Durchschnitt. Und gleichzeitig liegen all diese Vektoren in jedem Teilraum, der bei der Durchschnittbildung vorkommt. Und das ist jetzt das Argument dafür, warum in Wirklichkeit der Durchschnitt über all diese Teilräume genau aus den skalaren Vielfachen von 1, 1, 1 besteht. Und so kann man herausfinden, dass das Erzeugnis von 1, 1, 1 genau die Menge der skalaren Vielfachen von 1, 1, 1 ist. Jetzt sind wir also über die Definition des Erzeugnisses gegangen, haben uns vorgestellt, was bei diesen Teilräumen passiert, über die man da den Durchschnitt bildet, und haben dann herausgefunden, wie das Erzeugnis aussieht. Das nächste Beispiel ist in R hoch 4. Diesmal besteht die Menge M aus zwei Vektoren, nämlich 1, 0, 0, minus 1 und 0, 1, 1, 0. Jetzt können wir so ähnlich vorgehen wie gerade. Wir können die Teilräume von R hoch 4 unterscheiden, je nachdem, ob die Menge M da drin liegt oder nicht. Aber diesmal geht es eben nicht nur um einen Vektor, bei dem wir gucken müssen, ob der da drin liegt, sondern es geht um zwei. Und das macht die Sache einfach ein bisschen komplizierter, denn jeder Teilraum, der diese Teilmenge M, bestehend aus diesen zwei Vektoren, enthält, enthält ja dann nicht nur die beiden Vektoren, sondern auch die skalaren Vielfachen davon und auch alle möglichen Linearkombinationen. Das heißt, Linearkombinationen kommen hier sowieso vor, und das ist dann der Moment, in dem ich für mich sage, na, mit meiner Anschauung komme ich jetzt besser zurecht, wenn ich mir das Erzeugnis von M als Menge aller möglichen Linearkombinationen vorstelle. Dazu gab es ein Lemma in der Vorlesung. In Zukunft dürfen Sie immer beide Sichtweisen verwenden. Und ich möchte jetzt an diesem Beispiel die andere Sichtweise auf das Erzeugnis erklären, nämlich die mit den Linearkombinationen. Gucken wir erstmal, was für Möglichkeiten wir haben, wenn wir nur den Vektor 1, 0, 0, minus 1 nehmen. Na, dann können wir skalare Vielfache bilden. Wir kriegen also alle Vektoren der Form a, 0, 0, minus a, wobei a eine reelle Zahl ist. Wenn wir den zweiten Vektor betrachten, 0, 1, 1, 0, dann kriegen wir, wenn wir skalare Vielfache anschauen, genau alle Vektoren der Form 0, b, b, 0, wobei b eine reelle Zahl ist. Das heißt, bei dem einen Vektor müssen der erste und der letzte Eintrag bis auf das Vorzeichen übereinstimmen. Das Vorzeichen muss unterschiedlich sein. Und es sei denn, es ist der Nullvektor. Und bei dem zweiten Vektor, da haben wir vorne und hinten 0 und in der Mitte muss zweimal der gleiche Eintrag stehen. Ja, was für Linearkombinationen können wir daraus basteln? Ich darf jetzt für alle reellen Zahlen Lambda und μ alle Kombinationen Lambda mal der erste Vektor plus μ mal der zweite Vektor basteln. Wie sieht das aus? Na, Lambda mal der erste Vektor ist Lambda mal 1, 0, 0, minus 1. Und ausgerechnet ergibt das dann Vektoren der Form Lambda, 0, 0, minus Lambda. Wenn ich für μ das gleiche mache, dann bekomme ich Vektoren der Form 0, μ, μ, 0. Wenn ich jetzt Linearkombinationen daraus bilde, heißt das ja, ich schreibe Lambda mal den ersten plus μ mal den zweiten hin. Und wenn ich ausrechne, was da rauskommt, dann bekomme ich Vektoren der Form Lambda, μ, μ, minus Lambda. Und der gleiche Buchstabe bedeutet ja auch wirklich immer die gleiche reelle Zahl. Das heißt, bei solchen Vektoren müssen die beiden mittleren Einträge gleich sein. Da steht 2 mal μ. Und die äußeren Einträge müssen gleich sein im Zahlenwert, aber das Vorzeichen muss unterschiedlich sein. Jetzt kann ich das Erzeugnis von M hinschreiben als Menge, ganz konkret als Menge von Vektoren. Das Erzeugnis von M über R ist jetzt nämlich die Menge aller Vektoren der Form Lambda, μ, μ, minus Lambda mit der Eigenschaft, dass Lambda und μ reelle Zahlen sind. Das ist die Sichtweise auf das Erzeugnis mit Linearkombinationen. Und ich gebe Ihnen nochmal ein paar Vektoren, die da drin liegen. Ich nehme jetzt also die Beschreibung der Menge und setze für Lambda und μ reelle Zahlen ein. Und dann bekomme ich zum Beispiel solche Vektoren wie 1, 2, 2, minus 1 oder 0, minus 5, minus 5, 0 oder minus 3, 1, 1, 3 und so weiter. Und bei jedem dieser Vektoren können Sie zurückgehen und sehen, wie der aus den ursprünglichen Vektoren gebastelt wurde. Vielleicht hilft Ihnen das, die Sichtweise mit den Linearkombinationen besser zu verstehen. Je nach Kontext ist manchmal die Definition besser mit dem Schnitt über die Teilräume, manchmal die Sichtweise mit den Linearkombinationen. Ich würde Sie bitten, da einfach ein bisschen mit rumzuspielen. Der Begriff des Erzeugnisses ist einer, für den man erst ein Gefühl bekommen muss. Und es gibt unterschiedliche Arten, wie man dieses Gefühl entwickeln kann und auch eine Intuition dafür, wie ein Erzeugnis aussieht. Das muss man ein bisschen üben und das funktioniert bei verschiedenen Studis unterschiedlich, auf unterschiedlichen Wegen und es dauert normalerweise auch unterschiedlich lange. Also bitte nicht zu sehr frustriert sein, wenn Sie nicht sofort ein gutes Gefühl dafür haben, sondern ein bisschen länger brauchen. Das macht nichts und Sie werden schon noch Ihren ganz individuellen Zugang finden. Im Zweifel können Sie ja immer erstmal ausprobieren und wenn Sie merken, dass Sie irgendwo nicht weiterkommen, nachfragen. Manchmal hilft schon ein Perspektivwechsel, einfach nochmal die andere Sichtweise auf Erzeugnisse angucken und dann passt das schon. Das war die Podcast-Folge zum Thema Erzeugnis. Es kommt noch eine zweite heute, denn ich wurde noch gebeten, was zum Beispiel 3.7 zu sagen. Das mache ich natürlich auch noch sehr gerne. Bis zur nächsten Folge.